Herzlich willkommen im Lehrerzimmer auf Kontrafunk, unserer Sendung rund um Erziehung, Pädagogik und Bildungspolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Kerstin Kramer. Schule soll ein Ort sein, an dem junge Menschen lernen, selbstständig zu denken, Fragen zu stellen, Argumente abzuwägen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Soweit die Theorie. In der Praxis aber drängen immer häufiger große gesellschaftliche Konflikte in die Klassenzimmer. Parteipolitische Kampagnen, weltanschauliche Debatten oder religiöse Spannungen. Genau darum geht es in unseren heutigen Interviews. Zunächst sprechen wir über politische Neutralität an Schulen. Anlass ist eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Der sogenannte Adenauer-Bus mit einer Puppe von Alice Weidel hinter Gittern. Dieser Bus war auch an und vor Schulen unterwegs. Wurde damit die politische Neutralität von Schulen unterwandert? Wo endet politische Bildung und wo beginnt Überwältigung? Darüber spreche ich mit Harm Riekener, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Im zweiten Interview geht es um islamischen Religionsunterricht. Österreich kennt ihn seit Jahrzehnten. In Deutschland wird ebenfalls immer wieder über Islamunterricht diskutiert. Die Hoffnung lautet oft, wenn der Islam in der Schule unterrichtet wird, kann das Integration fördern und Jugendliche vor radikalen Einflüssen schützen. Aber stimmt das? Wer bestimmt die Inhalte? Welche Rolle spielen Herkunftsmilieus? Darüber spreche ich mit Reza Safari. Er ist Orientalist und islamischer Religionspädagoge. Und schließlich erwartet Sie eine neue Folge aus unserer losen Reihe Schule früher. Diesmal erzählt uns mein Kontrafunk-Kollege Frank Wahrlich, wie er seine Schulzeit erlebt hat. Soweit die Themenübersicht und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Ausgabe des Lehrerzimmers auf Kontrafunk. Ein Gefangenentransporter vor einer Schule, darin eingesperrt eine Puppe mit KI-Stimme der AfD-Politikerin Alice Weidel. Der sogenannte Adenauer-Bus des Zentrums für politische Schönheit tourt derzeit durch Deutschland und war nun auch im Umfeld verschiedener niedersächsischer Schulen zu sehen. Die Initiatoren sprechen von Kunstaktion und engagierter Demokratiebildung. Kritiker sehen darin einen drastischen Fall politischer Manipulation. Einer von ihnen ist Harm Riekener. Er ist bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Vor seinem Abgeordnetenmandat war er als Lehrer tätig und hat viele Jahre als Konrektor eine Grundschule geleitet. Schönen guten Tag, Herr Riekener.
Ja, guten Tag.
Herr Riekener, politische Bildung soll ja Schülern helfen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Was lernen denn Schüler, wenn vor oder an ihrer Schule eine Politikerin symbolisch hinter Gitter gesetzt wird?
Ja, das ist genau die Frage. Es ist auch die Frage, ob das noch politische Bildung ist. Bei politischer Bildung sollten sich die Schüler eigentlich ein Bild machen können, wie Demokratie funktioniert, wie unser politisches System funktioniert, wie gegebenenfalls auch andere politische Systeme funktionieren. Nicht Sinn der Sache ist es, Wahlkampf für oder gegen eine Partei zu machen. Und im vorliegenden Fall scheint aber genau das der Fall zu sein.
Genau, kommen wir doch mal zu der Aktion konkret. Was ist Ihnen da bekannt? Was ist da passiert? Was ist da vorgefallen? Was wissen Sie darüber?
Ja, dieser Bus vom Zentrum für politische Schönheit, das ist, soweit ich informiert bin, ein ehemaliger Gefangenentransporter aus der DDR. Den haben die hergerichtet und haben vor einiger Zeit auch schon das Interview von Alice Weidel lautstark gestört. Interessanterweise irgendwie unter Mithilfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dieser Bus ist jetzt umgebaut worden zu einer Informationsstation, die an Schulen Stationen macht und von Schulen gebucht werden kann. Es sieht so aus, als wäre diese Aktion vergangene Woche gestartet an niedersächsischen Schulen. Deswegen bin ich jetzt in diesem Fall darauf aufmerksam geworden. Heute gab es aber einen Bericht vom WDR, dass der Bus mittlerweile auch in Nordrhein-Westfalen tätig geworden ist.
Und was macht der da konkret? Also der Bus steht da und was können die Schüler neben einer inhaftierten Alice Weidel-Puppe da so erleben, sehen, zu hören bekommen?
Der Bus kommt nicht alleine, sondern der kommt inklusive einer Begleitmannschaft. Und diese Begleitmannschaft bietet zahlreiche Informationsmöglichkeiten an, Multimedia-Installationen, wo grob gesprochen über die Gefahren für die Demokratie die Schüler sich informieren können. Aber genau genommen ist eindeutig die AfD direkt das Ziel. Also dieser Bus ist ein direkter Aufruf an die Schüler. Nicht nur wählt nicht die AfD, sondern auch das wird dort wörtlich gezeigt überall. Das Ziel dieser Aktion ist ein Verbot der AfD und deswegen auch symbolisch Alice Weidel hinter Gittern. Dass dieser Gedanke normalisiert werden soll, ist das offensichtliche Ziel dieses Busses.
Ich hatte auch gelesen, dass darin angeblich bis zu 4000 Beweise liegen sollen, die für das Verbotsverfahren sozusagen der AfD genutzt werden könnten.
Also dieses Zentrum für politische Schönheit ist schon aufgefallen mit mehreren Aktion. Wir können uns gleich nochmal drüber unterhalten, wie dieses Zentrum insgesamt auftritt. Und sie haben schon seit einiger Zeit, ich meine seit 2 Jahren, eine Internetseite geschaltet mit genau diesem Thema AfD-Verbot. Und dort sind die in Anführungsstrichen Beweise gelistet. Ich persönlich bin dort auch angegeben. Aus dem Kopf meine ich, ich wäre zu 65% gesichert rechtsextrem, weil ich eine einzige Äußerung getan haben soll. Diese Äußerung war so stark, dass ich sie ehrlich gesagt selber nicht mal mehr im Gedächtnis habe. Aber da kann sich jeder auch selber ein Bild machen, was dort in Anführungsstrichen als Beweis gilt. Interessanterweise ist das nur in der Sicht dieses Zentrums für politische Schönheit, weil die Gerichtsbarkeit kann so etwas weder als Beweis anerkennen, noch gibt es derzeit ausreichende Belege dafür, dass die AfD gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich sei. Gibt es schlicht nicht.
Ja, wenig zu lesen war darüber in der Presse, fand ich, dass diese Busse vor den Schulen stehen oder auf den Schulhöfen teilweise auch stehen. Wie erklären Sie sich denn das dröhnende Schweigen über diese Aktion?
Ja, das ist ganz spannend. Also dröhnendes Schweigen stimmt nicht ganz. Der WDR hat jetzt ja einen Bericht gebracht. In Niedersachsen hat tatsächlich die Regionalpresse darüber berichtet. Über die bin auch ich erst darauf aufmerksam geworden. Aber dröhnendes Schweigen trifft sehr gut zu auf die überregionale Presse oder die überregionalen Medien. Dort herrscht nach wie vor dröhnendes Schweigen. Es ist vor allem deswegen interessant, mir ist zu Ohren gekommen, in den entsprechenden Gemeinden, wo der Bus bisher war, ist die Aufruhr sehr groß. So an der Tankstelle oder im Supermarkt unterhalten sich alle möglichen Leute darüber. Aber offensichtlich macht die große Presse noch einen Bogen darum.
Haben Sie denn Rückmeldungen bekommen bezüglich der Aktion? Also haben Schüler oder Eltern oder Lehrer sich an die AfD-Fraktion diesbezüglich gewendet oder an Sie als Politiker, als Landtagsabgeordneter?
Zu sagen, die Telefone laufen heiß, ist vielleicht etwas übertrieben, aber ja, wir kriegen Rückmeldungen und diejenigen, die sich bei uns melden, sind hellauf empört. Was ich höre von diesen Gesprächen so im Alltag, es herrscht halt Aufregung darüber. Wenn man damit einverstanden wäre, würde man sich nicht aufregen. Ja, es sorgt schon für Empörung und es ist ja auch ein empörender Vorgang, wenn man sich das genau überlegt.
Wir können ja mal darüber reden, was überhaupt das Problem daran ist. Also die Initiatoren selber sehen das ja als politische Kunst und als Beitrag zur Demokratieförderung. Was ist aus Ihrer Sicht daran problematisch?
Ja, also erstmal die Klassifizierung als Kunst, und zwar jetzt nicht nur dieser Aktivität genau genommen, sondern des gesamten Zentrums für politische Schönheit, ist quasi so ein Schutzschild. Hinter dem Begriff "Wir machen Kunst" kann man sich hervorragend verstecken und eben auch Dinge betreiben, die illegal, die nicht rechtsstaatlich sind. Man kann Menschen bedrohen, man kann Menschen negativ framen. Alles Dinge, die im Normalfall nicht zulässig wären. Aber man versieht das Ganze halt mit dem Etikett Kunst und dann kann man dem nicht so gut beikommen. Und genau das wird hier eben auch betrieben. Ich sage jetzt mal so, es ist keine Kunst, es ist politische Agitation. Und politische Agitation an Schulen ist schlicht nicht erlaubt.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht die Aufgabe von Schule, wenn es um politische Bildung geht?
Ja, erstmal geht es um Bildung. Das heißt, einen Menschen so zu bilden, dass er eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt und sich selber ein Bild machen kann. Das heißt, man muss ihm die Werkzeuge dazu beibringen, lesen, schreiben, rechnen. Man muss ihm die Werkzeuge beibringen, wo findet man Informationen, wie kann man diese Informationen einordnen. Dann ist es die Möglichkeit eines jeden Menschen, sich selbst aus diesen angebotenen Informationen ein Bild zu machen. Hier findet aber ganz was anderes statt. Hier wird eine vorgefertigte Meinung ganz massiv den Schülern angeboten. Und das, was dort stattfindet, ist rechtlich nicht haltbar, weil die Schulen verpflichtet sind, erstmal selber Neutralität zu wahren, im ersten Schritt und im zweiten Schritt. Im Politikunterricht soll durchaus informiert werden über die verschiedenen politischen Richtungen, aber es muss halt kontrovers stattfinden. Das heißt, es müssen alle Richtungen dargestellt werden und sie müssen auch so dargestellt werden, dass die Schüler eben alle Seiten kennenlernen und sich dann selber entscheiden können. Und das ist hier offensichtlich nicht der Fall.
Da fällt mir direkt der Beutelsbacher Konsens ein, auf den Sie wahrscheinlich mit Ihren Äußerungen jetzt auch gerade schon ein Stück weit abgestellt haben. Der wird ja in solchen Debatten dann häufig erwähnt. Können Sie ganz kurz für unsere Hörer erklären, was der Beutelsbacher Konsens ist und warum der jetzt für diese Aktion auch gerade sehr treffend wäre, den anzuwenden?
Also die politischen Diskussionen in den Schulen beziehungsweise die Schulen als Betätigungsfeld für Politik sind schon ganz alt. Und so hat man in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts sich zusammengesetzt und hat gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen eine Regelung finden. Und daraus ist dieser sogenannte Beutelsbacher Konsens entstanden, vornehmlich über das Verhalten im Politikunterricht. Also so soll der Politikunterricht stattfinden. Darüber hinaus gibt es natürlich allgemein das Neutralitätsgebot für Schulen, die ja eine öffentliche Einrichtung sind, und auch das Neutralitätsgebot für Beamte, die eben als Beamte für alle Menschen im Land zuständig sind und nicht nur für eine bestimmte parteipolitische Richtung. Aber der Beutelsbacher Konsens bezieht sich halt auf den Politikunterricht und da sind mehrere Grundsätze festgelegt worden und davon am bedeutendsten sind halt das Kontroversitätsgebot und das Überwältigungsverbot.
Sprich, dass eben die Meinung des Lehrers nicht auf die Schüler draufgestülpt werden darf und dass eben, das hatten Sie vorhin ja schon mal angedeutet, dass kontroverse Dinge, die in der Gesellschaft kontrovers sind, auch kontrovers dargestellt werden müssten.
Genau. Und das andere ist eben, Lehrer dürfen die Schüler mit ihrer Meinung nicht überwältigen. Ein Lehrer darf durchaus seine eigene parteipolitische Präferenz darstellen, aber er muss eben auch andere Sichtweisen zulassen. Ich muss übrigens dazu sagen, bevor ich Politiker geworden bin, war ich ja Lehrer, zugegebenermaßen an der Grundschule. Da hat man das Thema nur sehr am Rand. Aber wenn wir zum Beispiel Kommunalwahlen hatten, dann haben wir mit den Schülern durchgesprochen, dass der neue Bürgermeister gewählt wird. Dann kam auch immer die Frage, Herr Rinkiner, was wählst du denn? Und da habe ich immer geantwortet, ganz wichtig, es gibt ein Wahlgeheimnis und das hat gute Gründe, dass es ein Wahlgeheimnis gibt und deswegen werde ich euch jetzt heute nicht sagen, was ich wählen werde. So eine Haltung würde ich mir ehrlich gesagt auch von den anderen Lehrern wünschen. Ich weiß auch, dass es viele, viele Lehrer gibt, die sich daran halten, aber leider, dieser Bus kann nicht von sich aus zu einer Schule fahren und sich dort einfach hinstellen. Der muss auf Einladung der Schule dort stehen und entsprechend hatten sich hier nicht nur einige Lehrer, sondern offensichtlich einige Schulen dazu entschieden, vom Pfad der politischen Neutralität abzuweichen.
Ich hatte auch gelesen, ein beteiligter Geschichtslehrer hat da den Satz gesagt, ich begreife Antifaschismus als erste Bürgerpflicht und rechtfertigte damit sozusagen, dass er diesen Bus eingeladen hat an seine Schule. Wie sehen Sie diese Aussage dieses Geschichtslehrers?
Ja, sehr problematisch. Erstens, was ist Antifaschismus? Wie ist der definiert? Hat Antifaschismus etwas im Zusammenhang mit Schule zu suchen? Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, ich sagte ja, es gibt rechtliche Vorgaben und unserer Ansicht nach ist das, was dieser Bus an den Schulen dort treibt, ein Verstoß gegen diese rechtlichen Vorgaben. Wir sind jetzt dabei, bei der Landesregierung zu erfragen, wie denn deren Haltung zu diesen Aktionen ist, weil die Schulen können das eigentlich nur in Absprache mit den Organisatoren gemacht haben. Wir wollen jetzt von der Landesregierung wissen, wie sie mit dieser Sache umgeht. Und da haben wir interessante Erfahrungen gemacht, dass die Landesregierung einerseits weiß, dass man diese politische Positionierung nicht machen darf und andererseits möchte sie offensichtlich diese politische Positionierung durchaus fördern. Das ist eine ganz spannende Situation, die wir hier in Niedersachsen und soweit ich weiß auch in den anderen Bundesländern haben.
Jetzt war dieser Bus ja auf den Schulhöfen selber, teilweise war er davor. Wie sollten Schulleitungen eigentlich reagieren, wenn sowas direkt davor passiert? Also jetzt nehmen wir mal an, die sind nicht eingeladen gewesen oder die fahren da einfach hin.
Ich kann nur sagen, wie die Schulen in dem Fall reagieren, wenn die AfD Ähnliches planen würde. Also wir haben das noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, dass die Jugendorganisation der AfD in Brandenburg, einen Informationsstand außerhalb der Schule im öffentlichen Raum dort hinstellen möchte. Und da gab es riesige Proteste, das dürfen die nicht machen, die dürfen nicht an unsere Schüler rankommen. Also wenn dieser Bus sich sozusagen in Sichtweite der Schule hinstellen würde, müssten die Schulen eigentlich genauso reagieren wie bei der Jugendorganisation der AfD. Das passiert nicht, aber in diesem Fall ist es ja so, dass der Bus dort nur dann vor der Schule steht, wenn er nicht auf den Schulhof fahren kann. Also hier findet es richtig in Zusammenarbeit mit der Schule statt. Also das ist kein Zufall, dass da zufällig mal ein Bus auftaucht.
Ja, ich meine auch irgendwo gehört zu haben, dass sich 800 Schulen beworben haben direkt daraufhin.
Sagt das Zentrum für politische Schönheit selber, ja. Also die Zahlen kann man derzeit jedenfalls noch nicht verifizieren, aber offensichtlich in den letzten Tagen war der Bus an mehreren Schulen in einem Satz, ja.
Sehen Sie denn in dieser Aktion einen Einzelfall oder fügt sich das in eine größere Entwicklung ein, bei der eben politische Kampagnen immer stärker in Schulen hineingetragen werden?
Das Zentrum für politische Schönheit ist hier nur Lieferant für eine, übrigens gut finanziert, also dieser Bus ist toll ausgestattet, das hat Tausende gekostet, das so herzurichten und man fährt ja auch durchs Land mit mehreren Leuten, die das ganztägig machen, auch die müssen von irgendwas leben. Wäre mal spannend rauszufinden, wie das finanziell umgesetzt wird. Aber das ist Teil einer größeren Kampagne oder einer größeren Richtung. Ich will mal so sagen, es gibt diese bundesweite Initiative Schulen gegen Rassismus, Schulen mit Courage. Die haben ein eigenes Logo und einen eigenen Verband und Schulen können sich da bewerben. Und ich meine, in Niedersachsen werden wir mittlerweile über 350 Schulen, die dieses Signet sich erworben haben. Diese Schulen haben quasi das Gleiche, vielleicht nicht direkt mit dem Verbot der AfD, aber doch mit dem Kampf gegen die AfD im Zentrum ihres Handelns. Die haben beispielsweise bereits vor ein, zwei Jahren eine Broschüre verteilt. Broschüre ist gut, das ist eigentlich fast ein kleines Buch, wo die Schulen beraten werden, wie mit dem Thema angeblich Rechtsextremismus umgegangen wird. Aber da gibt es ganze Kapitel, die sogar richtig Titel und im Inhalt haben. Umgang mit der AfD. Wie kann ich begründen, dass ich mich doch als Lehrer gegen die AfD positioniere? Und das wird offiziell an niedersächsischen Schulen verteilt. Wohlwissend, dass das eigentlich vom Gesetz her nicht gedeckt ist. Und die Landesregierung schreitet nicht ein.
Das Argument wird da ja gern gebracht, dass Schulen auch eine Haltung gegen antidemokratische Kräfte einnehmen müssen und Haltung zeigen müssen. Was halten Sie allgemein von dem Begriff der Haltung? Wie bewerten Sie dieses Argument?
Haltung ist ja auch wieder kein klar definierter Begriff. Und das Zweite ist, ich sehe das auch so, wenn in der Schule jetzt irgendjemand herumlaufen würde und sagen würde, wir müssen alle Menschen, die braune Haare haben, aufhängen oder wir müssen die Todesstrafe wieder einführen gegen alle Muslime oder was weiß ich, wäre das sicherlich ein Punkt, wo die Schule eingreifen muss. Nur tatsächlich greift die Schule hier ein gegen eine Partei, die erstmal rein rechtlich weder verboten ist, noch derzeit als rechtsextrem bezeichnet werden darf, weil offensichtlich die Unterlagen, die der Verfassungsschutz zusammengetragen hat, dafür nicht ausreichen. Und zum Zweiten, wenn man sich die AfD-Programmatik anguckt, und ich gehöre eben auch dazu, und die Äußerungen der AfD-Politiker, dann ist dort an keiner Stelle die Ablehnung von Demokratie und die Herabwürdigung von Menschen und irgendetwas anderes zu finden. Und vor diesem Hintergrund bekämpfen diese Lehrer und eben auch das Zentrum für politische Schönheit eine Phantompartei, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das alles würde herauskommen oder es kommt auch ständig heraus, wenn das Kontroversitätsgebot an den Schulen eingehalten würde, wenn die Schüler sich also auch bei uns direkt informieren könnten. Ich habe kürzlich erst einen spannenden Zeitungsbericht bekommen aus dem Kreis Peine, glaube ich. Und zwar war dort eine Schule, die eine Podiumsdiskussion hatte. Da ging es um die Kommunalwahlen mit den Landräten. Und die haben vorher eine Umfrage gemacht, welche Partei die Schüler denn wählen würden. Und die haben dann eine anonyme Wahl gemacht. Und da ist tatsächlich die AfD mit 35% als stärkste Partei herausgegangen, obwohl entsprechender Unterricht immer wieder stattfindet. Und nach der Podiumsdiskussion hatte die AfD dann sogar 40% Zustimmung. Also insofern, die Schüler scheinen doch noch selber zu denken.
Oder dass die Aktionen erzeugen genau das Gegenteil.
Genau, das kann nämlich auch der Fall sein. Wie auch mit dem Adenauer-Bus, den wir jetzt gerade erleben. Wenn solche offensichtlich einseitigen Aktionen gefahren werden, dann spüren die Schüler, hier stimmt was nicht. Das ist weder eine faire noch eine neutrale Vermittlung. Und dieses Unbehagen äußert sich darin, Druck erzeugt Gegendruck, dass viele Schüler sogar geradezu abgestoßen sind davon. Und an der Stelle kommt mir eine andere Sache wieder in den Kopf. Es gab in der DDR das Unterrichtsfach Staatsbürgerkunde. Die Staatsbürgerkunde-Lehrer waren eigentlich diejenigen, die am wenigsten beliebt waren bei den Schülern. Und die Schüler haben in Staatsbürgerkunde letztendlich aber gelernt, es gibt Dinge, die darfst du in der Schule sagen und es gibt Dinge, die denkst du besser nur. Und in der Folge dessen eben auch, glaube den Lehrern nicht alles. Und da weiß ich nicht, ob das eine gute Entwicklung ist, wenn wir das heute in der Bundesrepublik unter der Überschrift Demokratieerziehung wiederholen. Was dabei herauszukommen scheint, ist, glaube den Lehrern nicht alles und sage nicht, was du denkst. Das ist eine bedenkliche Entwicklung eigentlich.
Über politische Neutralität auf dem Schulhof und im Klassenzimmer sprach ich mit dem bildungspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Harm Riekener. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Angesichts steigender Zahlen muslimischer Schüler erfährt die Debatte um islamischen Religionsunterricht neuen Aufwind. Junge Muslime sollen ihren Glauben nicht nur in Hinterzimmern, Moscheevereinen oder im Internet erklärt bekommen, sondern in der Schule unter staatlicher Aufsicht. Auf der anderen Seite wird argumentiert, dass man sich damit eben gerade jene Konflikte ins Klassenzimmer holt, die man eigentlich entschärfen will. In Österreich gibt es diesen Unterricht seit Jahrzehnten. Über den Islamunterricht an Österreichs Schulen spreche ich heute mit Reza Safari. Er ist Orientalist und islamischer Religionspädagoge und unterstützt Lehrer im Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt. Und damit herzlich willkommen im Lehrerzimmer, Herr Safari.
Herzlichen Dank, Frau Kramer. Grüß Gott.
Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, in Österreich gibt es schon seit Jahrzehnten den islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Was ist denn damit überhaupt so wirklich gemeint, beziehungsweise wer besucht diesen Unterricht eigentlich?
Also islamischer Religionsunterricht in Österreich wird hauptsächlich von den Kindern besucht, die aus den traditionell religiösen Familien stammen. Viele Schülerinnen und Schüler aus islamisch geprägten Herkunftsländern besuchen allerdings gar keinen Religionsunterricht, obwohl sie muslimisch sozialisiert sind. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also es geht hauptsächlich um traditionell und religiöse Familien. Und Mehrheit der muslimischen Kinder sozusagen in Österreich besuchen tatsächlich gar keinen Religionsunterricht.
Die würden dann sozusagen wiederum in den besagten Hinterzimmern oder halt zu Hause in der Religion erzogen.
Im besten Fall, das wäre die Möglichkeit, aber man muss eben wissen, die Migranten, die nach Österreich gekommen sind, die sind normalerweise sehr einfache Menschen, die sind ja keine Theologen, dass sie in der Lage sind, die Kinder in religiöse Angelegenheiten tatsächlich zu unterrichten. Es gibt etwas, was wir Islamwissenschaftler als Volksislam bezeichnen. Die sind die Überlieferungen, die über Familien weitergegeben werden, die tatsächlich im Islamunterricht eben keine Rolle spielen. Familien. Und in den 50er, 60er, 70er Jahren, der sogenannte Volksislam hat eine sehr starke Rolle gespielt, weil tatsächlich die ersten Migranten, die 1955 nach Österreich und Deutschland gekommen sind, also zwischen 55 bis 73, haben noch nicht wirklich einen Religionsunterricht gehabt, also sozusagen keinen Islamunterricht gehabt, und die wurden zu Hause dann von ihren Großeltern oder von ihren Eltern von den Sagen, was in ihren Dörfern in Anatolien teilweise gehört haben, aufgeklärt.
Das war sozusagen der Beginn. Dann gab es aber irgendwann den Beschluss, islamischen Religionsunterricht an Österreichs Schulen einzuführen. Gibt es da, wenn Sie das sich anschauen, einen Unterschied zwischen dem, wie der Religionsunterricht am Anfang nach der Einführung aussah und wie er heute aussieht?
Ja, am Anfang tatsächlich die meisten Muslime, die in Österreich und in Deutschland gelebt haben, wie ich vorhin erwähnt habe, die zwischen 1955 bis 1973 nach Österreich und Deutschland gekommen sind und auch danach, die waren diejenigen, die tatsächlich mehrheitlich aus der Türkei stammten. Auch viele Lehrkräfte waren türkisch geprägt und teilweise wurde sogar das, also Religionsunterricht, Islamunterricht auf Türkisch abgehalten. Das war eben nach hanafitischer Auslegung, nach hanafitischer Ritus sozusagen, wurde Religionsunterricht nach Verständnis, wie es halt in der Türkei war, wurde Religionsunterricht abgehalten. Und in den letzten 10 Jahren hat sich natürlich die demografische Lage stark verändert durch Zuwanderung aus Nahen und Mittleren Osten, durch sogenannte Flüchtlingswellen, die aus Syrien und Irak nach Deutschland, nach Österreich gekommen sind. Durch demografische Veränderungen hat auch Religionsunterricht sich in Österreich und Deutschland stark verändert.
Würden Sie noch mal ganz kurz für alle Hörer, die mit dem Begriff hanafitischer Ritus nicht so viel anfangen können, kurz erklären, was das eigentlich ist?
Also der Islam ist grob in 2 große Richtungen geteilt. Etwa 90% der Muslime sind Sunniten. Sunniten, das heißt, sie sind die Traditionellen. Und etwa 10% sind Schiiten. Schiiten, das Wort Schia, das heißt Partei, die sind parteiisch. Also 90% Sunniten und 10% Schiiten. Die Sunniten haben wiederum 4 große Rechtsschulen. Die sind die Malikiten, Schafiiten, Hanbaliten und Hanafiten. Die hanafitische Rechtsschule, was in Österreich und Deutschland besonders relevant ist, weil sie tatsächlich in der Türkei und in Bosnien und auch in vielen anderen Ländern wie Irak oder auch Afghanistan eine sehr wichtige Rolle spielen. Also hanafitische Rechtsschule, hanafitische Ritus spielt sozusagen eine starke Rolle in Österreich und in Deutschland. Und deshalb würde sie auch historisch gesehen im österreichischen Islamgesetz erwähnt.
Was ist das Islamgesetz in Österreich?
Also Österreich hat den Islam bereits 1912 offiziell anerkannt. Damals durch das sogenannte Islamgesetz. Hintergrund war die Eingliederung von Bosnien und Herzegowina in die Habsburger Monarchie, wo viele Muslime lebten. 1979 gab es eben im Iran eine islamische Revolution, dann gab es die Kriege zwischen Afghanistan und Sowjetunion. Also 1979 spielte auch eine sehr wichtige Rolle für die Geschichte von Islam in Österreich. Da wurde tatsächlich islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich staatlich anerkannt und erhielt eine offizielle Vertretungsfunktion sozusagen. Aber noch einmal, im Jahre 2015 trat ein neues Islamgesetz in Kraft, das unter anderem Fragen wie Organisation islamischer Gemeinden und Ausbildung von Imamen und Islamlehrerinnen organisiert hat. Und ein Grund dafür war, dass man die Finanzierungen aus Ausland einschränkt.
Dann schauen wir uns mal den islamischen Religionsunterricht an, wie er jetzt derzeit stattfindet. Was wird denn da vermittelt, beziehungsweise welche Inhalte werden denn da gelehrt?
Vermittelt werden oft allgemeine Inhalte wie islamische Geschichte oder klassische Glaubenslehre. Viele dieser Inhalte sind jedoch gar nicht auf die Lebensrealität muslimischer Schüler in Europa ausgerichtet. In Österreich werden die Inhalte wesentlich von den islamischen Glaubensgemeinschaften bestimmt. Also die islamische Glaubensgemeinschaft ist dafür auch zuständig, die Inhalte der Lehrbücher zu bestimmen. Und das ist durch Religionsfreiheit in Österreich eben, die islamische Glaubensgemeinschaft hat diese Möglichkeiten bekommen. Eben deshalb, weil auch katholischer Religionsunterricht wird von der katholischen Schule bestimmt. Also das ist der Grund dafür, dass die Inhalte auch durch islamische Glaubensgemeinschaft bestimmt werden. Aber in Deutschland, das ist übrigens nicht der Fall. In Deutschland, je nach Bundesland, gibt es verschiedene Regelungen dafür. Und auch die Inhalte sind unterschiedlich.
Viele verbinden ja mit dem islamischen Religionsunterricht die Hoffnung, dass junge Muslime eben nicht in der Moschee oder eben in den Familien oder über soziale Medien, die spielen ja jetzt auch noch mal eine zunehmende Rolle bei der Beeinflussung oder beim Einfluss auf Jugendliche überlassen bleiben. Sehen Sie, dass diese Hoffnung berechtigt ist?
Im Allgemeinen, diejenigen, die in Österreich oder in Deutschland angekommen sind, die tatsächlich die Gesellschaft erkannt haben, dass sie mitbekommen haben, dass es Gründe gab, warum ihre Familie ihre Länder verlassen haben, dass sie verstanden haben, dass es in Europa, in Deutschland, in Österreich eben Werte herrschen, dass diese Werte halt funktionieren, dass aus Deutschland Deutschland geworden ist, dass aus Österreich Österreich geworden ist. Also es gibt auch sehr viele muslimische Jugendliche, die das erkennen und versuchen, sich eben die europäischen Werte einzueignen. Aber wiederum gibt es auch eine kleinere Gruppe, würde ich sagen, dass sie tatsächlich nicht mit der Gesellschaft zurechtkommen. Die ziehen sich dann zurück in kleinere Gruppierungen und bilden für sich kleinere Gruppen. Und damit sie ihre eigene Gruppen sozusagen legitimieren, beziehen sie sich auf Islam. Und das Interessante dabei ist, es ist auch ein Phänomen, dass auch sehr viele europäische Kinder, die am Rande der Gesellschaft sind, sich an diese Gruppen dann anschließen und teilweise auch sogar zum Islam konvertieren.
Wo sehen Sie denn die Ursachen dafür? Was ist denn so anziehend für Jugendliche? Und Sie sprachen ja auch gerade von sozusagen auch deutschen oder österreichischen Jugendlichen, die eher am Rand zu verorten sind, also irgendwie Problemjugendliche sind wahrscheinlich oder aus etwas unsicheren, prekäreren Verhältnissen kommen. Was ist für die so anziehend am Islam?
Islam hat sehr einfache Antworten für sehr komplexe Themen. Mit Islam kann man die Fragen sehr leicht beantworten. Und das heißt nicht, dass sie unbedingt diese Antworten richtig sind, aber das ist eben, das macht das Anziehen. Erstens. Zweitens, dass die jungen Menschen rebellisch handeln, das ist nicht etwas Neues, das erst seit 10, 15 Jahren entstanden ist. Wenn man auch historisch betrachtet, die jungen Menschen haben immer versucht, gegen die Gesellschaft, gegen die Strömung sozusagen zu schwimmen. Wir kennen das, in den 60er Jahren gab es eben die Hippies, die auch in Europa, in Österreich, in Deutschland aktiv waren. Tatsächlich, das ist nicht etwas Neues. Jetzt mittlerweile, es gibt eine neue Strömung gegen europäische Werte, gegen das System sozusagen. Und das ist sehr attraktiv, weil man auch das noch dazu legitimieren kann. Man hat Bücher, man hat Länder, die man besuchen kann. Und das macht den Islam besonders attraktiv. Das heißt, diejenigen, die gegen ihre Familie, gegen ihr Land, gegen ihr System, gegen ihre Gesellschaft, gegen ihre Lehrer, gegen ihre Schulbildung rebellieren möchten, die ziehen sich eben zurück in Gruppen der Muslime. Und das Interessanteste ist, dass die Muslime auch großteils aus den südlichen Ländern stammen. Die sind auch sehr freundliche Menschen, sehr gastfreundliche Menschen, die die europäische Jugendliche, die von der Gesellschaft teilweise ausgestoßen sind, zu sich aufnehmen und noch dazu gleich behandeln. Also tatsächlich diese muslimische Europäer oder diejenigen, die sich für Islam konvertieren, die werden auch tatsächlich in den islamischen Gemeinschaften sehr gut integriert. Die fühlen auch aber eine starke Nähe, die fühlen so, also ich möchte jetzt das etwas vereinfachen, die fühlen auch eine starke Liebe von ihren neuen Communities, von ihren neuen Familien. Und deshalb versuchen sie auch, unabhängig, wie logisch oder wie unlogisch die islamischen Lehren sind, Islam zu verteidigen. Und das sieht man auch zum Beispiel in Demonstrationen, dass die sehr stark sich für die muslimische Gesellschaften einsetzen. Das ist also besonders in den europäischen Ländern zu beobachten. Ich persönlich habe sehr oft mit den jungen Menschen, sowohl muslimische Herkunft als auch europäische Herkunft, gesprochen. Tatsächlich, die sind keine Personen, die jetzt informiert sind. Nicht mal minimal sind sie informiert. Ich wollte sehr gerne in diesem Zusammenhang etwas erwähnen. Wir Menschen, die aus Nahen und Mittleren Osten stammen, kommen aus wunderschönen Ländern. Wir emigrieren nach Europa. Nicht, weil wir dummer sind, nicht, weil wir schwächer sind, nicht, weil es eine bestimmte Rasse gibt. Wir kommen nach Europa, weil wir im Nahen und Mittleren Osten, die sehr, sehr reiche Länder sind, Wertesysteme entwickelt haben, die nicht funktionieren. Man kann anhand der Kriege, die im Nahen und Mittleren Osten stattfinden, das ist sehr gut, das ist sehr leicht ersichtlich. Und die Europäer mit der Zeit haben eben Wertesysteme entwickelt, die eben funktionieren. Gleichberechtigung, Demokratie, Freiheiten, die es in Europa gibt. Die haben einfach Wertesysteme entwickelt durch hunderte Jahre Kriege, dass sie geführt haben, dass diese Wertesysteme eben funktionieren, dass eben Toleranz funktioniert. Man sieht es auch, dass die europäischen Länder seit mindestens 200-300 Jahren unglaublich gut funktionieren. Und wir stammen aus Ländern, die Wertesysteme entwickelt haben, die nicht funktionieren. Sehr viele Migranten, die nach Österreich kommen, besonders oder nach Deutschland kommen, besonders erste Generation, erkennen es auch und die schätzen es auch. Und die versuchen eben, die europäischen Werte zu lernen und demnach zu leben. Sie schätzen es auch, besonders Frauen. Also bei jungen Frauen ist absolut ersichtlich, dass sie auch die europäischen Werte verteidigen. Und das ist absolut von Europäern falsch, wenn sie eben anstatt europäische Werte zu verteidigen, die versuchen, also das beobachte ich sehr oft, die versuchen, die europäischen Wertesysteme eben schlecht zu reden und Islam als eine Alternative zu zeigen oder muslimische Gesellschaft als eine Alternative zu zeigen. Und das ist meiner Meinung nach also absolut falsch und das sollte nicht der Fall sein.
Kommen wir einmal zu dieser Unterscheidung Islam, Islamisierung, islamistisch. Wo wird denn der Islam problematisch oder ab welchem Punkt oder wo sehen Sie da die Punkte, die dann auch in die Radikalisierung führen und problematisch sind?
Also wenn wir unter Islam einen Glaube verstehen, ja, dann ist es nicht problematisch. Alle Glauben sind zu respektieren. Ist egal, an was die Menschen glauben, das ist zum Respektieren. Das ist egal, was für eine Glaube das ist. Weil die Menschen daran glauben. Es geht um Menschen. Aber wenn man über Religionen spricht, zum Beispiel unter anderem über Christentum und über Islam spricht, wenn man über Religionen spricht, die haben ja nicht nur einen einzigen Aspekt. Das ist ja nicht so, dass es nur um einen Glaube geht. Das ist nicht der Fall. Wenn man über eine Religion spricht, spricht man über verschiedene Aspekte. Man spricht über politische Aspekte, dann soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, künstlerische Aspekte. Es gibt sehr, sehr viele wirtschaftliche Aspekte hauptsächlich. Religionen haben sehr viele verschiedene Aspekte. Aber eben in Europa, wir haben eine Religionsfreiheit. Das heißt, wir sind auch nicht in der Lage, das gesamte Religionsfreiheit unter Frage zu stellen, dass wir überdenken. Das ist nicht in Europa möglich. Aber was wir eben machen können, was wir unternehmen können, ist, dass wir nur die kulturellen Aspekte, die eben vorkommen, kritisieren. Und das muss ich auch noch erwähnen, das ist nicht selbstverständlich, dass man in Europa die Möglichkeit bekommt, dass man irgendetwas im Zusammenhang mit Religion, mit Islamismus, mit Islam kritisiert. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Radiosender gesehen habe, der sich traut, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ich kenne keine Beispiele dafür. Aber was Sie vorhin noch einmal erwähnt haben, was ist Islamisierung? Islamisierung ist ja das Prozess, dass ein Land, eine Gesellschaft eben muslimisch wird. Das ist ein Prozess. Und was ist Islamismus? Islamismus, einfach erklärt, ist immer, wenn Islam in Zusammenhang mit Politik ins Spiel kommt. Also immer, wenn Politik ins Spiel kommt, dann haben wir mit Islamismus zu tun. Und es gibt noch ein Wort, was ich sehr gerne sehr einfach definieren wollte. Wir haben auch das Wort Islamophobie, Islamophobia, was in letzter Zeit sehr oft erwähnt wird. Eine Phobia ist eine unbegründete Angst. Aber es gibt sehr viele Menschen in Europa, die tatsächlich einen begründeten Angst haben. Und das kann man eben auch nicht als islamophobisch bezeichnen, weil die können das eben begründen. Das ist keine unbegründete Angst. Also wenn sie die Terroranschläge sehen, wenn sie die Gesellschaften sehen, die aus Nahen und Mittleren Osten hauptsächlich stammen, wenn sie die Länder in Nahen und Mittleren Osten in Nachrichten sehen. Also es ist sehr oft begründet, dass sie Angst bekommen. Vor dieser Art von Islam kriege ich selber sogar Angst. Ich habe sogar Angst davor.
Was könnten denn Schulen ganz konkret tun, um diesen Tendenzen, islamisierenden oder islamistischen Tendenzen entgegenzuwirken?
Die Schüler müssen aktiv gegen Islamismus vorgehen und sich professionell informieren. Und das nicht nur über islamische Religionslehrer, Lehrerinnen und islamische Organisationen, da diese oft eine bestimmte religiöse oder politische Linie vertreten und nicht neutral sind. Es gibt Personen, sehr selten. Ich zum Beispiel bin eine davon. Ich habe als ausgebildete Religionspädagoge, also Islampädagoge und Diversity Manager, der seit Jahren in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt hat und gearbeitet hat, Workshops für Schulpersonal entwickelt, um Lehrerinnen und Lehrer zu stärken. Es gibt auch bestimmte Ziele, die erreicht werden müssen. Ziel ist, dass die Schulen europäische Werte selbstbewusst vertreten. Dort, wo sie islamische Lehre zu vereinbaren ist. Und gleichzeitig sollten auch klare Grenzen gesetzt werden. Das sollte selbstbewusst durch europäische eben Islampädagoginnen durchgeführt werden. Und die Werte, die gegen Demokratie und Gleichberechtigung und Freiheit stehen, das sollten eben gezeigt werden. Also Empowerment und Selbstbewusstsein, das Schulpersonal sind dabei der Schlüssel.
Über die Konfliktlinien rund um den zunehmenden Islam und die Islamisierung, insbesondere auch in den Schulen, sprach ich mit dem Religionspädagogen Reza Safari. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Kramer.
Hören Sie jetzt eine neue Folge unserer Reihe Schule früher. Diesmal von und mit Frank Wahrlich.
Ich bin Frank Wahrlich. Seit Ende der 60er Jahre war ich Gymnasiast. Das war der kleine soziale Aufstieg in dieser Zeit. Meine Oma hat mit den Fingerknöcheln mir auf den Mund gehauen. Nicht fest, aber deutlich. Das Bübsche will was Besseres sein und du so vornehm spreche. Das hat sie nur einmal gemacht, die Oma. Meine Mutter sagte, lass das Kind braucht das, aus dem soll mal was Besseres werden. In der Tat, ohne ein passables Hochdeutsch würde das nichts werden auf dem Gymnasium. Also habe ich geübt, Hochdeutsch verstehen ist das eine, Hochdeutsch sprechen und denken, aber etwas ganz anderes. Die Lehrer wollten mich nach der 4. Klasse Volksschule nicht auf eine höhere Schule gehen lassen, zu schlecht in Schrift und Ordnung, zu frech, noch nicht reif genug, das Bübchen. Nach der 5. Klasse haben mich meine Eltern auf dem Gymnasium einfach angemeldet. Die hessische Bildungspolitik damals setzte auf mehr Schüler in höheren Schulen, auf soziale Durchlässigkeit und den Wunsch der Eltern, ihre Kinder durch Bildung sozial aufsteigen zu lassen. Die späten 60er Jahre. Die Leistungsanforderungen der Gymnasien wurden nicht angepasst, außer Latein war nicht mehr erste Fremdsprache. Das sollte Erleichterung sein für die Kinder der Arbeiter, der kleinen Angestellten und der Mittelständler. Es gab keinen Bonus für Dialektsprecher, keine organisierte Nachhilfe, kein Angebot, bestimmte Lehrinhalte mit Assistenten nachzuholen, zu vertiefen. Es gab keine Kantine, Schulbrot oder eben Fasten. Frühstück fiel oft aus, der Schulbus musste erreicht werden. Die meisten auswärtigen Schüler waren ziemliche Hungerhaken. Verspätungen wurden ins Klassenbuch eingetragen. Das alte kurfürstliche Gymnasium in Bensheim ist ein imposanter Bau aus der Kaiserzeit. Klinker statt Beton, so sollten Schulen aussehen. In der Quinta der zweiten Klasse des Gymnasiums bin ich sitzen geblieben. Fünfen in Deutsch, Englisch und Mathematik. Mein Vater fragte mich, das verheerende Zeugnis in der Hand haltend, was ich denn werden wolle. Akademiker will ich werden, sagte ich. Dann gehst du halt weiter aufs Gymnasium, aber sitzen geblieben wird nicht mehr. Ich bin dann durchmarschiert, habe gelernt. Ich war der Erste aus meiner Familie, der Abitur machte und mit Studium auf dem Weg war, etwas Besseres zu werden. Bei den Hausaufgaben konnte niemand helfen. Der Stoff in Mathematik, Biologie, Englisch war allein meine Sache. Und oft bin ich zu Hause zu keiner Lösung gekommen. Es gab Strafarbeiten, Einträge ins Klassenbuch, Nachsitzen, Hoffegen, 3 Einträge ins Klassenbuch, gleich 2 Stunden Arrest. Ich habe das Klassenbuch geklaut, damit waren die Einträge verschwunden. Das blaue Klassenbuch besitze ich immer noch. Die Lehrer trugen Anzug oder Kostüm. Wenn der Lehrer ins Klassenzimmer kam, sind wir aufgestanden. An der Wand hing ein Kruzifix. Lehrer waren keine Freunde, waren Vertreter der Bildung. Bis in die Oberstufe hinein wurden Diktate geschrieben. Für die dialektal aufgewachsenen Schüler stand das Ergebnis eigentlich vorher bereits fest. Der Direktor bestellte einmal die Langhaarigen ins Direktorat und verlangte, dass wir uns die Haare schneiden. Der Beginn der 70er Jahre. Die Eltern achteten darauf, dass man ordentlich angezogen in die Schule ging. Du bist ja Gymnasiast, sagte die Mutter oft. In der ersten Klasse des Gymnasiums, der Sechsta, waren wir 38 Schüler. In der Oberprima waren noch 15 übrig. Die Abiturprüfungen waren die schwierigsten, die ich je gemacht habe. Hochdeutsch konnte ich in der Oberprima ganz passabel, Rechtschreibung aber nicht so wirklich. Der Aufstieg der Schüler aus bildungsfernen Milieus, das war ein hartes Stück Arbeit. Das prägt für ein Leben. Durchbeißen, lernen bis in die Nacht, hinfallen und wieder aufstehen. Für den Schulerfolg war das gerade ausreichend, manchmal befriedigend. Die Politik wollte mehr Bildung für alle. Das war SPD-Politik in Hessen damals. Die Türen zur höheren Bildung standen offen. Durchzugehen änderte das Leben, wenn man bis zum Abitur Dauer lief. Freundschaften zwischen den Kindern aus den besseren Kreisen und den Prollkindern, die gab es kaum. Gleichwohl, ich habe viel gelernt, scheinbar unnütze Sachen, die mich aber ein Leben lang begleiten. Monologe aus dem Faust, das Hildebrandslied, Fabeln von La Fontaine, 3 Sprachen, es wurde viel auswendig gelernt. Der Oberstudiendirektor überreichte auf der Bühne schließlich die Zeugnisse. Der Schulchor sang, der Musiklehrer gab den Pianisten und ich machte mich auf, Akademiker zu werden. Noch Jahre später träumte ich, ich sei durchs Abitur gefallen. Das Studium sei mir deshalb aberkannt worden. Ein wiederkehrender Albtraum, so real wie kaum ein anderer Traum. Bei der Magisterarbeit über die literarische Idylle und die protestantische Arbeitsethik bekam ich eine halbe Note abgezogen, wegen der vielen Rechtschreibfehler. Der Professor wollte aber, dass ich eine Promotion aus diesem Thema mache. Dafür hatte ich aber keine Zeit mehr. 15 Jahre nach dem Abitur haben wir uns alle noch einmal getroffen. Die Frauen sind in der Verwaltung des Finanzamtes oder der städtischen Behörden untergekommen. Einige wurden Lehrerinnen, hatten geheiratet, Kinder bekommen. Kaum eine ist, wie es so schön heißt, in die Welt gegangen. Es war nur ein kleiner Aufbruch. Die Jungs wurden Lehrer oder Beamte. Alle sind sie in der näheren Umgebung geblieben, haben Häuser gebaut, früh Familien gegründet und sahen so korrekt wie zufrieden aus. Die Kinder aus den besseren Kreisen wurden Rechtsanwälte oder Ärzte. Ihre Praxen, ihre Kanzleien sind am Ort und ihre Kinder sind aufs alte kurfürstliche Gymnasium gegangen. Der Kreis Bergstraße in Südhessen ist sehr schön. Warum also weggehen? Das alte kurfürstliche Gymnasium hat längst eine Kantine und ist immer noch eine großartige Schule, wenn auch anders als früher. Ich denke nicht gerne zurück. Diesen Text zu schreiben, mich erinnern an die Schulzeit, es gibt Angenehmeres. Gymnasium, das war die schwierigste aller Zeiten. Das soziale Milieu zu verlassen, bedeutet Heimat aufgeben, Sprache verlernen. Doch Abitur war die Grundlage für alles Spätere. Noch etwas zum Schluss. Abendessen beim Bundespräsidenten in Schloss Bellevue in Berlin, Anzug und Krawatte, ordentlich was getrunken, beim Runtergehen der Diplomatentreppe vorbei an preußischen Kratervasen. Ein Gefühl der Genugtuung. Ich weiß, wo ich herkomme und welcher Weg es war bis zum Abendessen im Präsidentenschloss. Es beeindruckt mich nicht wirklich. Ohne Abitur, ohne den schwierigen Weg der formalen Bildung, dem Verlust der Heimat, würde ich die Schlosstreppe in Berlin nicht so zufrieden runterschwanken können. Da dachte ich an meine Oma mit den harten Fingerknöcheln. Das Bübsche will vornehm werden. Damit hat alles angefangen.
Gone, but we keep on going on, wondering where they've gone. School days.
Und das war's auch schon wieder mit dem Lehrerzimmer auf Kontrafunk. Wir haben heute aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven auf dieselbe Grundfrage geschaut. Was muss Schule leisten, wenn große gesellschaftliche Konflikte in den Unterricht und bis vor das Schultor getragen werden? Mit Harm Riekener ging es um politische Neutralität von Lehrern und um die Frage, ob eine Schule noch ein Ort freier Urteilsbildung ist, wenn politische Aktionen mit stark zugespitzten Botschaften im Schulumfeld auftauchen. Mit Reza Safari haben wir über islamischen Religionsunterricht gesprochen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig Lehrer sind, die kulturelle und religiöse Konflikte nicht beschönigen, sondern sicher, nüchtern und mit klarem Bildungsauftrag behandeln. Wenn Sie Themenvorschläge haben oder selbst Lehrer, Pädagoge oder Erzieher sind und aus Ihrem Bildungsalltag berichten wollen, dann schreiben Sie uns gern an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Wie immer gibt es diese und alle anderen Sendungen auch zum Nachhören auf kontrafunk.radio, auf YouTube sowie in unserer Kontrafunk-App. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder im Lehrerzimmer mit dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Kramer.